herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Mach dich bereit für Episode 34 von Der Vollzeitrentner, der Podcast-Show für Senioren und solche, die es noch werden wollen. Hier treffen kluge Gedanken auf knackige Geschichten, kein Blabla, sondern Impulse, die dich echt weiterbringen. Weiter geht es mit Folge 64. Ideologien fressen die Gesellschaft, was bleibt von der Mitte? Thematisiert wird der Verlust der gesellschaftlichen Mitte in Deutschland und die Gefahren einer zunehmenden Ideologisierung. Deutschland befindet sich in einer Phase wachsender Polarisierung. Wo früher Meinungsvielfalt und Streitkultur herrschten, dominieren heute ideologische Fronten. Abweichende Positionen werden schnell tabuisiert. Kritik wird zu Stigmatisierung und Ausgrenzung. Die gesellschaftliche Mitte als Raum von Ausgleich und Kompromiss löst sich auf. Sprache wird gezielt als Waffe eingesetzt. Begriffe wie alte weiße Männer wirken abwertend, während Konzepte wie kulturelle Aneignung als moralische Keule genutzt werden. Institutionen wie Presse und Politik verlieren durch Einseitigkeit und Haltungsjournalismus an Glaubwürdigkeit. Werte wie Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit werden zunehmend rhetorisch gebraucht, aber praktisch entwertet. Die Folgen sind gesellschaftliche Spaltung, sinkende Innovationskraft, zunehmende Selbstzensur und ein Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Ein Ausweg liegt in der Stärkung der Mitte, der Wiederbelebung einer offenen Debattenkultur und der Rückbesinnung auf die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie. Als nächstes auf dem Programm Folge 65. Weichenstellung, Fußball-Expo und Rock'n'Roll. 1998 prägte Hannover sichtbar. Die Vorbereitungen zur Expo 2000 erzeugten Aufbruchstimmung und neue Ideen. Parallel begann die Kommerzialisierung des Fußballs. Vereinsabteilungen konnten ausgegliedert und für Investoren geöffnet werden, wodurch für Hannover 96 eigentlich neue Chancen entstanden. Besondere Fußballmomente wie die Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger und Trapattonis legendäre Pressekonferenz zeigten, dass Fußball weit über das Spielfeld hinauswirkt. Kulturell setzte das Rolling Stones Konzert in Hannover Maßstäbe. Über 100.000 Menschen erlebten Lebensfreude, Energie und Vitalität. Privat brachten Skiferien in Lermoos Routine, Erholung und einen Vorgeschmack auf den Ruhestand. Beruflich entstanden Konzepte wie Inhouse-Logistik bzw. Smart Sourcing, die Unternehmen flexiblere Strukturen ermöglichten. Manche Ideen galten jedoch als utopisch, prägten jedoch nachhaltig den Weg in die Zukunft. Insgesamt war 1998 ein Jahr voller Gegensätze. Glaubenssätze. Globaler Aufbruch trifft auf private Routine, Fußball auf Geschäft und Romantik, Vision auf gelebte Bodenhaftung. Alles Teil einer Weichenstellung für das spätere Leben als Vollzeitrentner, in dem Neugier, Ideen und ein Stück Rock'n'Roll weiterwirken. Als Vollzeitrentner heißt Freiheit. Loslegen, wann immer das Herz brennt, und mutig loslassen, wenn etwas nicht funktioniert. Jeder Schritt wird zum Abenteuer, jede Entscheidung ein Statement. Mut, Neugier und Lebensfreude sind die Treiber, die den Weg in die Zukunft öffnen. Vergangenes feiern, neues stürmen. So lebt ein Vollzeitrentner kraftvoll, selbstbestimmt und mit grenzenloser Power.
Ideologien fressen die Gesellschaft, was bleibt von der Mitte?
Deutschland steht an einem Scheideweg. Unsere Gesellschaft war einmal geprägt von einer lebendigen Streitkultur, von Meinungsvielfalt, von Respekt gegenüber unterschiedlichen Perspektiven. Heute jedoch erleben wir zunehmend das Gegenteil: Polarisierung, Radikalisierung und die Dominanz von Ideologien, die den offenen Diskurs verdrängen. Die selbsternannten Linkswogen-Weltverbesserer beherrschen große Teile der öffentlichen Debatte. Sie inszenieren sich als moralische Speerspitze und geben vor, die Gesellschaft gerechter, diverser und menschlicher machen zu wollen. Doch ihre Rhetorik und ihr Handeln offenbaren ein anderes Gesicht. Während sie gnadenlos gegen alles vorgehen, was nicht in ihr ideologisches Raster passt, reagieren sie selbst höchst empfindlich auf Kritik. Wer widerspricht, wird stigmatisiert, diffamiert oder ins Abseits gestellt. Es ist diese Doppelmoral, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Wenn bestimmte Begriffe oder Denkweisen tabuisiert werden, wenn Widerspruch sofort als Angriff oder Hass etikettiert wird, dann stirbt die Freiheit, offen zu diskutieren. Genau das erleben wir, wo es früher eine Vielfalt von Meinungen gab, sehen wir heute nur noch verhärtete ideologische Fronten.
Die Auflösung der Mitte.
Eine stabile Demokratie braucht eine starke Mitte, den Raum, in dem unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, Kompromisse möglich sind und gesellschaftliche Balance entsteht. Doch diese Mitte löst sich zusehends auf. Der öffentliche Diskurs wird dominiert von extremen Positionen. Wer versucht, moderat zu argumentieren, gilt entweder als zu schwach oder als Verräter. Statt Brücken zu bauen, werden Gräben vertieft. Statt zuzuhören, wird moralisch verurteilt. Die Folge: Bürgerinnen und Bürger ziehen sich zurück, weil sie das Gefühl haben, ihre Stimme zähle ohnehin nicht mehr. Schweigen wird zur Überlebensstrategie, während die Lautesten den Ton angeben. Doch genau dadurch verlieren wir den gesellschaftlichen Raum, in dem echte Demokratie stattfinden kann.
Schlagworte als Waffen.
Ein besonders perfides Beispiel ist der Umgang mit Sprache. Der Begriff alte weiße Männer wird als völlig legitimer Kampfbegriff betrachtet, angeblich frei von Diskriminierung. Doch was ist er anderes als eine pauschale Abwertung, die Herkunft, Geschlecht und Alter negativ konnotiert? Es ist schlichtweg auch Rassismus. Gleichzeitig wird ein historisch gewachsener Begriff wie kulturelle Aneignung plötzlich zur moralischen Keule erhoben, mit der Menschen öffentlich an den Pranger gestellt werden. Diese Doppelstandards verdeutlichen, dass es nicht um Gerechtigkeit oder Gleichheit geht, sondern um ideologische Machtausübung. Sprache wird instrumentalisiert, um Gruppen gegeneinander auszuspielen.
Institutionen im Würgegriff.
Auch die zentralen Institutionen unserer Demokratie sind betroffen. Pressefreiheit verkommt zum Schutzschild für Haltungsjournalismus. Statt objektiv zu berichten, wird Meinung als Wahrheit Wahrheit verkauft. Respekt existiert nur noch gegenüber der eigenen Bubble. Alle anderen werden ignoriert oder diffamiert. Vertrauen wird ersetzt durch Selbstüberschätzung. Man glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität, einst Grundpfeiler unserer Demokratie, verkommen zu hohlen Floskeln, die in politischen Debatten inflationär genutzt, aber praktisch verraten werden. Deutschland, einst eine offene Gesellschaft, entwickelt sich immer mehr zu einer ideologisch geschlossenen Gesellschaft. Wer nicht in das Schema passt, wird ausgeschlossen.
Der Preis der Ideologisierung.
Die Folgen dieser Entwicklung sind gravierend. Polarisierung zersetzt das soziale Miteinander. Innovation und Kreativität werden erstickt, weil Menschen Angst haben, falsch zu denken oder falsch zu sprechen. Politische Diskussionen verkommen zu moralischen Tribunalen, statt Lösungen für reale Probleme zu suchen. So verliert Deutschland nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch seine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Eine Gesellschaft, die ihre Energien in ideologische Grabenkämpfe verschwendet, statt in Fortschritt und Innovation zu investieren, ist zum Scheitern verurteilt.
Was tun?
Die entscheidende Frage lautet, welche Seite wird die Oberhand gewinnen oder verlieren wir am Ende alle? Wenn die Mitte nicht wieder gestärkt wird, wenn offene Diskussionen nicht wieder selbstverständlich werden, droht unserer Gesellschaft eine gefährliche Radikalisierung. Es braucht Menschen, die Mut haben, ihre Stimme zu erheben. Menschen, die bereit sind, sich dem ideologischen Mainstream entgegenzustellen und für Meinungsfreiheit, Respekt und Demokratie einzutreten. Die Option ist düster, eine Gesellschaft, in der Selbstzensur und Angst dominieren und in der echte Freiheit nur noch ein historisches Relikt ist.
Schlussgedanke.
Deutschland braucht eine Rückbesinnung auf seine Werte, auf eine Demokratie, die Vielfalt zulässt, auf Respekt, der nicht von der Gesinnung abhängt, und auf eine Presse, die sich wieder der Wahrheit verpflichtet fühlt. Die eigentliche Frage an uns alle lautet, sind wir schon zu einer Gesellschaft der Selbstzensur verkommen oder traut sich noch jemand dagegen zu halten?
Deutschland braucht Bewegung. Bring Deutschland zurück.
Weichenstellung, Fußball, Expo und Rock'n'Roll.
1998, wenn ich heute als Vollzeitrentner darauf zurückblicke, erscheint mir dieses Jahr wie ein Wendepunkt, an dem sich gleich mehrere Stränge meines Lebens miteinander verknüpften. Auf der einen Seite das große Projekt der Stadt Hannover, die Expo 2000, deren Bauarbeiten ich aus unmittelbarer Nähe beobachten konnte. Auf der anderen Seite der Fußball, der sich in dieser Zeit endgültig vom Spiel der Vereine zur Bühne für Investoren und Geschäftsmodelle wandelte. Und mittendrin ich, mit meinen Ideen, meinen Versuchen, meine Visionen einzubringen und gleichzeitig mit einem privaten Leben, das mehr und mehr von Routinen, Reisen, Begegnungen und Erlebnissen geprägt war, die schon einen Vorgeschmack auf den kommenden Ruhestand gaben. Die Expo sollte in jenen Jahren zum Magnet werden. Kräne ragten über das Messegelände, das ich von meinem Büro fast täglich im Blick hatte. Hannover wollte sich der Welt zeigen, und ich konnte die Aufbruchsstimmung förmlich spüren. In mir entstand dabei die Vorstellung, dass auch meine Roten ein Teil dieses Auftritts hätten sein können. Wie schön wäre es gewesen, wenn Hannover 96 im Expo-Jahr in der Bundesliga vertreten gewesen wäre, vielleicht sogar mit dem Logo der Weltausstellung auf der Brust. Fußball, dieses weltweit verständliche Spiel, hätte den Menschenfaktor des Expo-Mottos Mensch, Natur, Technik, eine neue Welt entsteht, perfekt verkörpert. Ich trug diesen Gedanken damals an die Kommune, Verein und die Expo 2000 GmbH heran, wohl wissend, dass Hannover 96 meine Stimme nicht hören wollte. Es war am Ende eine jener Ideen, die im Raum stehen, aber keinen Widerhall finden. Dennoch zeigt dieser Rückblick, auch das war ein Teil meines Weges, immer wieder Visionen haben, auch wenn sie nicht umgesetzt werden. Für den Vollzeitrentner, der ich heute bin, ist das eine schöne Erkenntnis. Nicht jede Idee muss Wirklichkeit werden, aber sie gehört zum eigenen Lebensweg dazu. Zur gleichen Zeit begann im deutschen Fußball eine neue Epoche. Viel wurde später darüber gestritten, wann die Kommerzialisierung wirklich begann. Für mich bleibt 1998 das Schlüsseljahr. Mit der Möglichkeit, Vereinsabteilungen in Kapitalgesellschaften auszugliedern, öffnete sich der Sport teilweise auch für Investoren. Ich habe diese Entwicklung immer befürwortet. Fußball war für mich nie nur Emotion und Tradition, sondern auch ein Geschäftsfeld mit enormem Potenzial. Mit klaren Strukturen und Kapitalbeteiligungen konnten Vereine endlich die Voraussetzungen schaffen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Für Hannover hatte das eine besondere Bedeutung, denn Martin Kind war von Beginn an ein Treiber dieser Entwicklung und ich sah darin genau den richtigen Schritt, um den Verein und den Fußball insgesamt zukunftsfähig zu machen. Manche sprachen von Entzauberung, ich aber empfand es als Professionalisierung, die längst überfällig war. Rückblickend kann ich sagen, ohne diesen Schritt wäre der deutsche Fußball international wohl nicht wettbewerbsfähig geblieben. Allerdings fehlt im deutschen Fußball bis heute der Mut, diesen Schritt der Kommerzialisierung zu Ende zu gehen und Fußball zu dem zu machen, was er für mich ist, ein Entertainment-Business. Und dann, als ob die Welt nicht genug in Bewegung wäre, kamen die Stones nach Hannover. Gina, Mirko und ich standen mit 100.000 anderen Menschen auf dem riesigen Gelände, wo einst der Messebahnhof lag. Die Bühne war ein Koloss, die Stimmung elektrisierend. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Charlie Woods, jeder von ihnen eine Figur der Ewigkeit. Ich spürte, dass es nicht nur ein Konzert war, sondern eine Botschaft, das Leben geht weiter. Mit 51 stand ich dort und es war mir klar, dass das Altern nicht einfach in Jahren gemessen wird, sondern im Gefühl. Alt ist man erst, wenn man sich alt fühlt und das war bei mir noch lange nicht der Fall. Diese Abende mit den Stones waren wie ein Versprechen, wir würden gemeinsam älter, aber nicht alt. Und diese Haltung prägt mich bis heute als Vollzeitrentner. Auch sportlich brachte dieses Jahr eine Geschichte, die den Geist des Fußballs in seiner romantischen Form widerspiegelte. Der erste FC Kaiserslautern, Aufsteiger und gleich im ersten Jahr deutscher Meister unter Otto Rehhagel. Das war Fußballmärchen pur, die Sorte Geschichten, die einem auch als alter Fan das Herz höher schlagen lassen. Gleichzeitig schrieb Giovanni Trapattoni mit seiner legendären Pressekonferenz Fußballgeschichte in einer anderen Form.
Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz?
Ich habe fertig.
Diese Ausrufe wurden geflügelte Worte. Solche Momente haben gezeigt, dass Fußball weit über das Spielfeld hinaus Wirkung entfalten kann, etwas, das mich immer fasziniert hat und bis heute Teil meiner Erinnerungen ist. Im Berufsleben entwickelte sich mein Weg parallel. Mit dem Konzept Inhouse Logistik, später Smart Sourcing genannt, arbeiteten wir an Modellen, die insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen interessant waren. Es ging um die Transformation fixer Kosten in variable Strukturen, um Synergien, um neue Ansätze. Ich veröffentlichte Artikel in Fachzeitschriften und sprach auf Kongressen und bei IHK-Veranstaltungen. Viele hielten meine Ideen für Zukunftsmusik für Utopien. Doch genau diese Utopien waren es, die mich motivierten. Für mich war Zukunft nie ein ferner Ort, sondern immer ein Auftrag, nach vorne zu denken. Wenn ich heute, im Ruhestand, zurückschaue, dann erkenne ich, genau dieses Denken, dieses Vorausgehen, hat meinen Weg geprägt und macht es mir jetzt leichter, die Zeit nach dem Berufsleben zu gestalten. Denn Visionen hören nicht mit der Rente auf, sie verändern nur ihre Richtung. Privat blieb der Alltag dennoch nicht zurück. Die alte Geschichte mit dem ehemaligen Franchisegeber zeigte einmal mehr, wie kriminelle Energie manchmal den besten Plänen einen Strich durch die Rechnung machen kann. Wir hatten die Titel in der Hand, doch am Ende war er verschwunden nach England, später auf die Isle of Man, wo sich seine Spur verlor. Solche Erfahrungen haben mich gelehrt, loszulassen. Nicht jede Rechnung lässt sich begleichen, nicht jede Gerechtigkeit wird eingefordert. Das Leben geht weiter, ob mit oder ohne gerichtlichen Erfolg. Und so war der Januar 1999 fast eine Erholung. Wieder zog es Gina und mich nach Lermoos zum Skifahren. Der Ort in der Tiroler Zugspitzarena, den wir uns ein paar Jahre davor einmal ausgesucht hatten, weil er gut per Bahn über München und Garmisch-Partenkirchen zu erreichen war. Inzwischen war es beinahe Tradition geworden, eine Woche im Schnee zu verbringen. Dort trafen wir Regula und Hans aus Zürich, ein Paar, das uns vertraut geworden war. Lermoos hatte sich verändert, Hotels wurden ausgebaut, Après-Ski zog ein, doch es blieb ein ruhiger Ort, kein Vergleich mit den großen Skirennen. Für uns war das perfekt, tagsüber Sport, nachmittags Sauna, abends ein Glas Wein. Mit dem Zug waren wir bequem und direkt dort in der ersten Klasse. Es war eine Form des Reisens, die uns schon ein Stück vom kommenden Rentnerleben erahnen ließ, genießen, was man hat und es sich so einfach wie möglich machen. Wenn ich heute auf diese Zeit schaue, dann sehe ich ein Jahr voller Gegensätze, globaler Aufbruch und persönlicher Routine, Fußball zwischen Romantik und Geschäft, Visionen, die über die Zeit hinausreichten, und private Momente, die Bodenhaftung gaben. All das war Teil des Weges hin zum Vollzeitrentner. Ein Lebensweg, der von Neugier, Ideen und einem Stück Rock'n'Roll begleitet wurde und er zeigt, dass Rentnerdasein nicht der Schluss ist, sondern eine neue Form, weiter zu leben.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.